Gleich und Gleicher. Der Gerechtigkeitspodcast mit mir. Hallo und allerherzlichst willkommen hier bei Gleich und Gleicher. Mein Name ist Mia und in dieser Folge ist Valentin Jäger mein Gesprächspartner. Valentin ist Vorstandsvorsitzender von Ecovetch, einem Verband, der das erste unabhängig kontrollierte Gütesiegel für vegane Lebensmittel in Bioqualität vergibt. Wir sprechen darüber, wie gerecht unser Ernährungssystem heute in Deutschland ist und lernen dabei ein paar wichtige Fakten über unsere Lebensmittel kennen, die für uns alle relevant sind. Was bedeutet Bio überhaupt? Welche Unterschiede gibt es innerhalb der Bio-Labels? Und wie gerecht ist der generelle Preis von Lebensmitteln hier in Deutschland? Dabei lernen wir die Synergien zwischen Bio und Vegan kennen, sprechen über die Wertschätzung und Wertschöpfung am Tier und lernen dabei Valentins ganz persönliche Gerechtigkeitsutopie kennen. Hallo und herzlichst willkommen, lieber Valentin. Schön, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich total, weil wir haben so viel zu besprechen. Das große Thema Gerechtigkeit, das will ich jetzt hier mal mit dir ganz vorne dran stellen, weil du ja wirklich auch jemand bist, der in sehr, sehr vielen unterschiedlichen oder auf sehr, sehr vielen unterschiedlichen Ebenen agiert, auch gerade wenn es um das Thema Ernährung und Gerechtigkeit geht. Was würdest du denn sagen, so deine erste Einschätzung, wie gerecht findest du denn die Art und Weise, wie wir uns aktuell hier so in Deutschland ernähren?
Also total betrachtet würde ich sagen, nicht sonderlich gerecht, da Deutschland sehr darauf ausgerichtet ist, sehr billig Lebensmittel anzubieten. Also selbst im europäischen Vergleich sind Lebensmittel in Deutschland sehr günstig. Und da könnte man erstmal sagen, das ist ja toll gerecht, jeder kann sich das leisten. Das ist auch, was gerne als Argumentation vorgeschoben wird, dass das der Grund dazu ist. Aber was da dann hinten dran steckt, qualitativ und warum die Lebensmittel so günstig sind, halte ich eigentlich für nicht sonderlich gerecht im Ergebnis, sondern das ist eigentlich das, was ich zumindest mal als gutes Lebensmittel erachte. Mhm. Dann schon preislich so abgehoben ist, dass es eigentlich jetzt nicht der Durchschnittsbevölkerung so einfach zur Verfügung steht, ohne bei anderen Themen irgendwie große Abstriche machen zu müssen.
Und es gibt ja noch ein riesen anderes großes Thema, nämlich das Thema Bio und Nicht-Bio. Und wie ich mich auf unser Gespräch vorbereitet habe, habe ich mir erstmal so diese Frage gestellt, was da eigentlich der genaue Unterschied ist. Du jetzt als Fachmann kannst mir das bestimmt gut erklären. Wenn wir jetzt nur Obst und Gemüse uns anschauen zum Beispiel, was ist der Unterschied zwischen Bio und Nicht-Bio?
Also du kannst dir das so vorstellen, dass bei Bio-Lebensmitteln einfach bestimmte Praktiken, die bei den sogenannten konventionellen Lebensmitteln nicht gestattet sind. Also zum Beispiel bestimmte chemische Spritzmittel oder auch mineralische Dünger dürfen da nicht eingesetzt werden. Bedeutet, das Lebensmittel schon in der Landwirtschaft wird einfach nicht so kontaminiert, aber auch die Umgebung drumherum nicht. Ja, das ist da nicht erlaubt. Ich habe gesagt, sogenanntes konventionelles Lebensmittel, weil ich sage immer, aus meiner Sicht ist Bio eigentlich das normale Lebensmittel. Also wenn du, ich sag mal, jetzt 100 Jahre zurückgehst oder 80 Jahre zurückgehst, reicht wahrscheinlich auch, dann wäre wahrscheinlich fast alles, was du an Lebensmittel bekommen hättest, Bio gewesen nach heutigem Verständnis. Das ist eigentlich eine eher neuere Entwicklung, dass diese ganzen chemischen, mineralischen Komponenten verwendet werden, bestimmte Sachen in der Verarbeitung gemacht werden, da geht es ja auch weiter, dass da Zusatzstoffe und Hilfsstoffe verwendet werden, die sich dann auf der Deklaration des Produkts auch gar nicht unbedingt so wiederfinden. Denkt immer so, man weiß, was drin ist. Das ist nicht unbedingt so.
Das ist ja eigentlich auch voll arg, oder? Dass so viel einfach gar nicht gekennzeichnet wird oder werden muss.
Ja, exakt. Also das ist auch ein großer Unterschied. Bei den meisten Bioprodukten zumindest, das ist so, dass sie eine Volldeklaration machen. Also wirklich alles, was drin ist und verwendet wurde, um es herzustellen, dann auch auf der Verpackung steht. Das ist auch so ein bisschen trügerisch, weil man manchmal denkt, so, oh, das ist ein Bio-Lebensmittel, das hat aber jetzt eine lange Zutatenliste. Und das Konventionelle sieht nebendran nicht so lange aus, aber weil einfach auch nicht alles draufsteht. Und da gibt es ganz viele juristische Tricks, wenn man was wie deklarieren muss. Ich könnte mal jetzt eine Stunde drüber reden, das ist wahrscheinlich im Detail nicht so interessant. Aber der Fakt ist halt ziemlich interessant. Mhm. Aus meiner Sicht sollte man die konventionellen Lebensmittel eigentlich lieber deklarieren als irgendwie so Chemo-Food. So, Achtung, Chemo-Food. Folgende Sachen könnten drin sein.
Und die könnten dann auch das und das auslösen, weil das ist ja dann auch nochmal so.
Ja, genau. Das kommt ja noch hinzu. Also, was macht es mit dem, der es isst? Jetzt wird jeder sagen, naja gut, das ist ja alles zugelassen. Da weiß man, dass das nicht schädlich ist. Kann man drüber diskutieren, wie denn diese Zulassungen erfolgen und ob das dann noch jeder verträgt. Und das andere ist es aber natürlich, was es irgendwie mit der Biodiversität macht. Und das ist ja auch wissenschaftlich total belegt, dass da Bio-Lebensmittel einen deutlich besseren Impact haben. Oder keinen so schlimm, muss man sagen. Landwirtschaft ist das natürlich trotzdem.
Okay. Jetzt bist du ja auch deswegen Experte, weil du Vorstandsvorsitzender bist von einem bio-veganen Gütesiegel, richtig?
Genau. Also es ist ein Verband und der gibt auch ein Gütesiegel aus.
Ja, EcoVeg.
Richtig.
Ja, okay. Und da haben sich mir, ich bin da auch schon so ein bisschen eingetaucht in die Thematik und war ganz am Anfang total erschrocken davon, dass eben viele Bio-Lebensmittel dann mit tierischen Düngern gedüngt werden. Und das ist auch ein Thema, das ich unbedingt mit dir besprechen will. Diese Definition von vegan. Ist das dann noch ein veganes Lebensmittel, wenn es mit tierischen Düngern in Berührung gekommen ist? Sind automatisch alle Formen von Obst und Gemüse vegan? Oder sind sie das nicht, wenn sie dann entsprechend anders gedüngt wurden?
Ja, das ist eine Definitionsfrage, über die sehr lange gestritten wurde, tatsächlich. Und vor 2 Jahren hat die ISO, das ist eine internationale Organisation, sich sehr viel Mühe gegeben, überhaupt international zu klären, was ist denn vegan, was ist denn vegetarisch, weil es einfach auch zum Beispiel in Indien, ja, das ist das erste Land, das das auch irgendwie staatlich deklariert hat, einfach aus religiösen Gründen, zum Beispiel auch anders verstanden wurde als jetzt bei uns. Und da gab es einen langen Einigungsprozess und der besagt ganz klar auf dieser Produktebene, dass die Definition quasi ab Ernte zählt. Ja? Also ein Produkt, das als vegan deklariert ist, kann durchaus mit tierischem Dünger gedüngt worden sein. Die Frage ist einfach, es gibt ja auch ein Label, das vegane Landwirtschaft ausweist, aber da gibt es bisher nur sehr, sehr wenige Produkte auch. Ja, weil das einfach an vielen Stellen nach wie vor schwierig ist. Es gibt erste Versuche, wo das funktioniert und ich glaube, das ist auch eine gute, richtige Entwicklungsrichtung. Aber wenn man jetzt sagen würde, man möchte die Landwirtschaft mit beinhalten, würde, glaube ich, sehr, sehr wenig übrig bleiben auf dem Markt.
Ja, zum Beispiel gerade auch in Bezug auf, wer Wert legt auf Bio und Vegan. Das ist ja, glaube ich, bei Bioprodukten nochmal verbreiteter, dass mit tierischen Düngern gearbeitet wird, als bei Nicht-Bioprodukten. Richtig verstanden?
Ja, das ist definitiv so, weil die andere Option wäre ja, mineralischen Dünger zu nehmen, was letztendlich nichts heißt, als ein Erdölprodukt auf den Acker zu kippen. Und die Notwendigkeit zu düngen, die ist ja da. Und da halte ich auch den tierischen Dünger für das kleinere Übel.
Mhm. Und wie schätzt du das ein, biozyklisch vegan anzubauen?
Ja, also es gibt auf jeden Fall Projekte, in denen das gemacht wird. Man muss halt sehen, dass die schon nach wie vor sehr klein sind. Ja, ich habe neulich von einem größeren Projekt in Südamerika gehört, wo irgendwie auch geforscht wird, das ganz hoffnungsvoll aussieht. Aber da muss man schon sagen, das steht schon relativ am Anfang dessen, was geht. Und ob das in der Breite funktioniert, ist was, wo man, glaube ich, herzlich drüber streiten kann. ich denke, die Wahrheit, dass keiner weiß das so wirklich. Ich glaube, es ist eher was, wo man visionär drauf hinarbeiten kann. Aber das ist auch ein Argument, das ganz, ganz viel ausgenutzt wird. Ende letzten Jahres waren wir ja zusammen auf einer Veranstaltung und da ging eine Diskussion auch darum, wo dann irgendwie war, ja, wir brauchen ja auch die Tiere für die Landwirtschaft. Und wenn man sich halt einfach schaut, wie viele Tiere in Deutschland irgendwie gehalten und Anführungszeichen verarbeitet werden, dann so viel Dünger brauchen wir auf keinen Fall. Also, ja.
Ja, und vor allen Dingen, es ist ja auch, wenn man sich diese globalen Ketten anschaut, die dadurch entstehen, dadurch, dass ja auch die Tiere hier vor Ort dann den Soja essen aus dem Amazonas, der ja ganz anders noch einmal gedüngt wurde als Produkte, die hier gezogen werden, holen wir uns ja dann im Endeffekt die Chemikalien von dort und packen sie uns dann hier in Form von Dünger auf die Felder.
Ja, ja, absolut. Absolut. Das ist zumindest mal im konventionellen Bereich richtig, ja. Und ich man bräuchte, um das, was hier an Landwirtschaft ist, und vor allem Biolandwirtschaft, das ist ein kleinen Bruchteil an Tieren, um das zu bewerkstelligen.
Okay. Und denkst du, dass sich das hochskalieren ließe, auch so ein biozyklisch-veganer Landbau?
Also, ich denke schon, ja. Ich denke schon, es ist vielleicht eine Infrastrukturfrage und die Frage, ob das so für alle Produkte geht. Ja, aber in dem Punkt, wo es funktioniert und Sinn macht, warum nicht?
Okay. Und magst du vielleicht auch nochmal für unsere HörerInnenschaft, ich bin mir sicher, du kannst das besser als ich, erklären, was genau deine Rolle oder auch vielleicht generell die Rolle ist von Ecovetch?
Also grundsätzlich ist die Idee dabei, dass Bio und Vegan eine sehr wichtige Synergie bilden können, ja, und zwar, da hängt auch das Thema Klimagerechtigkeit mit dran, ist es so, dass wenn man sich anschaut von dem ganzen weltweiten CO2-Aufkommen, dann ist die Lebensmittelindustrie da eigentlich der größte Verursacher. Da gab es auch vor 2-3 Jahren von Boston Consulting eine Studie, wo es darum letztendlich um Investment ging, also ich spare CO2 ein und durch dann Zertifikate auf der anderen Seite, ja, habe ich ein Gewinn, also sehr, sehr wirtschaftlich getrieben, aber das ist ja auch erstmal nicht falsch. Und da war das sehr, sehr deutlich, welchen massiven Faktor da die Lebensmittelbranche einnimmt. Und wenn du dir dann anschaust, in diesem Teil des Kuchens, wie viel dadurch durch die Tierhaltung verursacht wird, dann ist das ein großer Anteil. Und das ist natürlich spannend deshalb, weil man sagen kann, das ist eigentlich die einfachste Art, ziemlich schnell was an dem CO2-Aufkommen zu machen, ohne dass man jetzt wirklich, keine Ahnung, die ganze Verkehrsinfrastruktur ändern muss oder ja, so Dinge, die viel, viel komplizierter sind und noch länger brauchen, ist das ein einfacher Weg. Und das zweite Thema, da wären wir dann beim Thema die Versorgung der Welt, Zugang zu den Ressourcen, auch eine Gerechtigkeitsfrage, muss man ja einsehen, dass die Anbauflächen weltweit begrenzt sind, die fruchtbar sind. Und durch den Klimawandel wird das nicht besser werden, wo Lebensmittel noch angebaut werden können.
Und es bleibt ja nach wie vor eine extrem ineffiziente Art und Weise, Lebensmittel herzustellen.
Natürlich. Also wenn man jetzt, das ist im Detail sehr unterschiedlich, ja, aber wenn du jetzt vergleichst, ich sag mal so ein Stückchen Tofu mit einem Stückchen Rindfleisch, wie viel Soja du als Ausgangspunkt brauchst, dann ist der Faktor so 1:10. Ja, und ich sage immer, bei der ganzen Welternährungsdiskussion, es ist halt vielmehr ein Verteilungsproblem und letztendlich, wer welche Lebensmittel in welcher Menge irgendwie konsumieren möchte,
als dass
Dingen nicht genug Ressourcen
konsumieren möchte und vor allen Dingen auch verschwenden möchte, weil es waren ja immer noch, ich glaube, ein Drittel der weltweit produzierten Lebensmittel auch hier, genau, in der westlichen Welt, dann auch schon wieder schön hauptsächlich zu Hause in die Tonne gekippt.
Total, also alleine schon, was in der Lebensmittelherstellung wegfliegt, das ist teilweise schon brutal, auch was viele Hersteller nicht möchten, dass das öffentlich wird. Und Der zweite Faktor ist beim Konsumenten selber, wo das vom Kühlschrank direkt in den Müll wandert, auch Dinge, die man vermutlich sehr gut essen könnte. Aber nochmal so zu der Synergie zurück zwischen vegan und bio. Jetzt kannst du sagen, naja gut, also wenn der Anteil pflanzlicher Ernährung steigen würde und die tierischen Produkte zurückgehen würden, dann hätte man auf jeden Fall überhaupt kein Flächeproblem. Ja? Nicht jede, jetzt wird das nächste Gegenargument kommen, wenn nicht jeder Fläche auf der Tier ist, da kann man was anbauen und so. Das stimmt, aber allein dort, wo das Futtermittel angebaut wird, aus dem sich ja auch direkt Lebensmittel herstellen lassen, würde üppig genügen. So, und da kommt eigentlich Bio ins Spiel. Bei Bio-Lebensmitteln ist es so, dass der ganze Anbau auf jeden Fall wissenschaftlich vielfach erwiesen deutlich ökologischer und nachhaltiger ist. Also, dass alleine die Auswirkung auf die Biodiversität einfach eine deutlich andere ist. Und auch der Boden nicht verbraucht wird, sondern sich so aufbaut, dass er, Anführungszeichen, gesund ist. So, und da ist eigentlich immer das Hauptargument, dass man sagt, ja, aber Bio ist ja nicht so produktiv und das wird ja nicht reichen für alle. So, und wenn man jetzt aber beide Sachen zusammennimmt, sagt, naja, also eigentlich würde ziemlich viel Fläche, verfügbare Fläche frei werden, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn man ein bisschen weniger Produktivität hat, weil es würde reichen und es wäre vom CO2-Ausstoß und auch mit der Auswirkung auf Biodiversität, Gewässer etc. hilfreich.
In Bezug auf Fläche habe ich gleich eine wichtige Frage an dich. Wie steht ihr oder wie stehst du vielleicht auch persönlich denn dazu zum Vertical Farming, also zu den Hochhäusern, in denen auf vertikaler Ebene ganz viele verschiedene Produkte dann auch hier in Deutschland angebaut werden können, die sonst vielleicht hier gar nicht wachsen würden? Was sagst du dazu?
Ja, da bin ich sehr ambivalent.
Ja.
Sehr ambivalent. Also, ich persönlich finde es eher so ein bisschen eine gruselige Vorstellung. Aber auch, weil ich natürlich in mir irgendwie so das romantische Landwirtschaftsbild habe, was dann, wenn man genauer hinguckt, da auch nicht die Realität ist. Wo, ja, ich sag mal, ich so ein Bedürfnis nach einer Natürlichkeit habe, wo ich das erstmal nicht in dem Vertical Farming wiederfinde. Die Frage ist, wie viel Illusion liegt in diesem Natürlichkeitsgefühl. So.
Und ist das mit Bio vereinbar?
Das ist ein Streitpunkt tatsächlich. Ich würde sagen, so wie es momentan umgesetzt wird, viel eher nicht. Aber es könnte so gemacht werden, dass es vielleicht damit vereinbar wäre. Das ist tatsächlich was in der Bio-Szene man sich drum streiten kann, weil zumindest manche Konzepte Vertical Farming sind zumindest sehr ressourcenschonend. Und das ist, finde ich, schon ein Argument bei allem Wunsch nach Landwirtschaftsromantik, was man schon auch betrachten sollte, dass natürlich dann die Lebensmittel irgendwie nah am Verbraucher hergestellt werden und da Systeme aufgebaut werden können, wo einfach sehr viele Ressourcen eingespart, wieder aufbereitet werden können, wo ich sagen würde, na gut, das ist, muss man schauen, wie viel Vorbehalt hat man da drin, weil es nicht diesem scheinbaren Idealbild entspricht. Und ist es dann halt tatsächlich gut?
Okay. Ja, weil auch auf kleiner Ebene gibt es ja da schon relativ viele interessante Projekte, will ich sie jetzt mal nennen, von Dingen, die du dir selber zu Hause aufbauen kannst, wo du da ein Vertical Farmer werden kannst in deinen eigenen vier Wänden oder Restaurants, die das anbieten, das Farm-to-Table-Konzept. Und ja, okay, interessant, da auch deine Einschätzung dazu zu hören. Lass uns mal ein bisschen träumen. Was ist denn deine Gerechtigkeitsutopie im Bezug auf pflanzliche Ernährung?
Also, mal grundsätzlich ist momentan eine Problematik, da können wir vielleicht nachher auch noch ein bisschen ausführlicher drüber reden, dass die Produkte relativ teuer sind im Vergleich. Was aus meiner Sicht super widersprüchlich ist. Wir haben gerade drüber gesprochen, dass es global eigentlich wichtig wäre, dass die Produkte mehr konsumiert werden und auf der anderen Seite wir aber einen Preis haben, wo man sagen kann, naja, wenn das jetzt nur für das wohlhabende Linksbürgertum ist, die sich da ihren veganen Patty leisten können, dann ist das nett für die Konsumentengruppe und vielleicht gut für ihren Körper und ihr Gewissen. Aber so global haben wir dadurch keine Wirkung. Und meine Vision wäre, dass die Produkte einfach von der Preisgestaltung so sind. Ja, genauso Bio, ja, dass die für mich normalen Produkte eigentlich auch die Produkte sein sollten, die gut erschwinglich sind. Es ist die Frage, ob die anderen Lebensmittel zu günstig sind oder die zu teuer.
Und vor allen Dingen auch, wie der Preis zustande kommt, weil da spielen ja auch Subventionierungen eine sehr wichtige Rolle.
Exakt. Also ich glaube, da kommen mehrere Sachen zusammen. Das eine ist eine aus meiner Sicht ziemlich verfehlte Subventionspolitik, wo man einfach sehen muss, wie viel in der Landwirtschaft am Tier hängt. Also so 70% der Wertschöpfung, aber 70% Wertschöpfung hängen halt am Tier. Ja? Und ja, mit der Wertschöpfung muss man auch ein bisschen gucken, auf wen man da einprügelt, aber ich glaube, in der Summe stimmt das. Ja? Gibt auch Ausnahmen, aber so. Und das ist natürlich ein Wahnsinnswirtschaftsfaktor. Und da wird einfach nach wie vor stark subventioniert, letztendlich in Wertschöpfungsketten, die halt auf das Tier ausgerichtet sind, die dann Massentierhaltung, alles was dran hängt, halt eigentlich forcieren. Und deshalb sind die Produkte halt auch günstig am Ende vom Tag. Also es wird sicher nicht sagen, das ist viel komplexer, das stimmt, aber diese Pauschalaussage ist auf jeden Fall nicht falsch. Und das ist total problematisch, dass das so ist, weil da die Anreize nach wie vor in eine völlig falsche Richtung gesetzt werden. Und die Frage ist daneben ja auch, was könnte man mit dem Geld denn sonst machen?
Hm.
Ja. Und kannst herausgehen, jemand fragen, ob er für Massentierhaltung ist. Wird ja eigentlich keiner sagen, finde ich gut, freue mich, dass alles so super günstig ist. Und ich glaube halt, so wie wir einen Atomausstieg haben oder wollen, bräuchte man eigentlich auch so einen Massentierhaltungsausstieg als einfach lang angelegtes
politisches Programm. Aber weißt du, was ich mich immer wieder frage? Ich bin ja auch eine Person, die für ihr Leben gerne auf Demos geht. So, das ist mein Ding. Ich liebe das. Ich kann dem total viel Positives abgewinnen. Aber ich finde immer nur eine wiederkehrende Demo im Jahr, wo es einen veganen Blog gibt. Und das ist mir immer sehr, sehr wichtig, dass die ist gesetzt, ist zum Glück auch jedes Jahr am Anfang, war jetzt auch gerade wieder. Aber es geht halt auch niemand für die Tiere auf die Straße. Klar, es gibt mal irgendwelche Aktionen von der PETA oder von anderen Tierschutzaktionen, warum macht das niemand? Warum passiert das nicht?
Ja, es ist ja ein Unterschied, ob man nicht für etwas ist oder dagegen.
Ja.
Ja, und ich glaube, dass viele Leute nicht dafür sind, aber es ihnen jetzt nicht so wichtig ist oder in ihrem Alltag so präsent, dass sie ausreichend dagegen sind.
So, ne? Ich sehe das voll als meine Aufgabe, irgendwann in der Zukunft vielleicht das Ding voll anstarten. Das geht so nicht weiter.
Ja, ich glaube eigentlich, wie schon gesagt, also wenn man gerade bezüglich auf den CO2-Ausstoß da was erreichen möchte, bräuchte man einen Ausstieg aus der Massentierhaltung. Das wäre ja auch ich glaube nicht, dass wir jemals eine fleischfreie Gesellschaft haben werden.
Da ist jetzt ein sehr wichtiger Punkt, das glaube ich nämlich auch nicht. Aber was sagst du denn zu zellulärer Landwirtschaft? Glaubst du, dass das uns rettet oder dass das quasi uns das verschnellert? Ich habe immer so diese wunderschöne Utopie, diesen wunderschönen Gedanken, dass ich mir denke, okay, wenn es einfach wesentlich wirtschaftlicher ist und wesentlich günstiger im Supermarkt angeboten wird und die Qualität einfach so die allerfeinste und allerbeste ist, dann wird sich der Otto-Normalverbraucher oder auch die Verbraucherin diese Frage gar nicht mehr stellen, weil es ja eh das Wichtigste der Preis und wenn es halt einfach nur noch ein Viertel von dem tierischen Original tierischen Produkt, wie auch immer das dann gelabelt heißen, wie auch immer wird, kostet und viel besser schmeckt, dann ist es doch, das ist doch klar, wohin wir uns entwickeln.
Exakt. Also das glaube ich tatsächlich auch. Ich bin auch gegen Verurteilen und Moralisieren. Ich glaube, das ist völlig kontraproduktiv, wenn man auf die Leute losgeht und sagt, oh, falsch, was du machst und so, damit bringt
man. Na, und vor allen Dingen, es sollen ja mit diesen zellulären Produkten nicht irgendwelche VeganerInnen bekehrt werden. Nein. Die sind ja nicht die Zielgruppe, es sind ja die Zielgruppe, die ihr Fleisch brauchen, um zu überleben.
Exakt, genau.
Soll es geben.
Ja, das mag ich auch gar nicht beurteilen. Also nee. Sonst hat man vielleicht das Gefühl, dass man es braucht. Ja, ich glaube das auch tatsächlich. Ich glaube, dass das relativ einfach ist, dass es gut schmecken muss und günstig sein muss. Und dann klappt das auch.
Mhm.
Und da fehlt aber aus meiner Sicht die wirklich entschlossene politische Weichenstellung.
Andere Länder sind da wesentlich weiter. Ich habe echt schon überlegt, auch deswegen auszuwandern, in ein Land zu ziehen, dort Steuern zu zahlen, wo einfach Tiere vom Gesetz her mehr wert sind, anders behandelt werden und entsprechend auch die zelluläre Landwirtschaft weiter vorangetrieben wird, wie in Dänemark zum Beispiel, oder wo es andere Regulierungen gibt, auch in Bezug auf Werbung für tierische Produkte. Das ist ja auch sehr spannend. In manchen Regionen in den Niederlanden ist das ja zum Beispiel schon verboten. Oder auch welche, die fossile Brennstoffe verfeuern, das ist genauso verboten. Das würde, also das finde ich halt cool, so von der Einstellung irgendwie auch so einen offenen Mindset zu haben und zu sagen, so hey cool, wenn das irgendwie ein Staat ist, der mit unserem vom Sozialsystem her vergleichbar ist, dann und ich eine Großverdienerin bin, dann kann ich ja da auch wirklich einen Unterschied machen. Und ja, weil eben mit vielen Dingen gehst du ja nicht konform, musst trotzdem deine Steuern zahlen. Ich bin nicht mal wahlberechtigt. Also,
Ja gut, das bin ich. Vielleicht halte ich deswegen noch irgendwie verzweifelt am Standort fest. Nein, ich möchte hier irgendwie Teil dieser Transformation sein und da irgendwie meinen Beitrag leisten. Bin noch nicht so weit, dass ich das Handtuch werfe. Auch wenn es manchmal sich ein bisschen zum Verzweifeln anfühlt. Und ja, wie du sagst, ich glaube, es geht darum, die Sachen günstig anbieten zu können und den Leuten zu zeigen, es ist lecker und nicht auch so ein Zukunftsbild aufzubauen, wo alle denken, hey, das wird doch total geil und gut und macht Spaß und tut mir gut und so diese ganzen Weltuntergangsszenarien, auch vielleicht, wenn da was dran ist und dann die eingeforderte Askese, die, glaube ich, bringt die Leute einfach total in den Widerstand, ja, und siehst du ja gerade, was passiert, wenn man nur politisch versucht, so ein bisschen klimaschädliche Subventionen zurückzufahren. Ja, dann, also das war ja jetzt von dem, was man eigentlich machen müsste, lächerlich. Und die Bauernproteste, ja, ist ja nicht nur krass, dass die so stattfinden. Ich meine, jeder darf protestieren. Für was er möchte, das ist auch gut so. Das stelle ich gar nicht in Frage. Interessant ist, welchen Rückhalt das so genossen hat und wie das auch
im Gegensatz zu den Klimaprotesten
nämlich. Exakt, da möchte ich nämlich drauf hinaus, ja. Genau. Also wir haben zu Hause dann immer bösartig von den Bauernterroristen gesprochen. So. Auch von der Nachbarschaft blöd angeschaut worden. Aber das ist halt genau das Thema. Ja, also wenn halt Klimaaktivisten den Verkehr blockieren, dann, oh, da kommt der Krankenwagen nicht durch. Und ja, also Schwerverbrecher, die Namen werden veröffentlicht in der Zeitung. Und wenn eigentlich, ja, vielleicht gutes Ansinnen dahinter diskutieren, ob das dann im Effekt was bringt. Ja, aber das Ansinnen ist ja erstmal richtig. Und da protestieren andere letztendlich, weil ihr Sprit teurer wird. Da hat man viel Verständnis und das offenbart ja eine ganz, ganz, ganz fiese Dynamik, die da dahinter steht. Also ich bin kein Psychologe, aber ich erkläre mir das so, dass es unangenehm ist, wenn der Sprit teurer wird. Das können viele nachempfinden. Ja, so, oh, dann habe ich am Ende vom Monat weniger im Geldbeutel und das ärgert mich und ja, ärgert mich auch schon immer, wenn der Sprit teurer wird. Ich verstehe die Landwirte. So, da ist dann irgendwie Empathie da an der Stelle. Ich sag mal, so ein Klimaaktivist, der zeigt damit ja eigentlich auf, hey, denk mal drüber nach, vielleicht machst du zu wenig und machen wir gesellschaftlich zu wenig und zeigen ja auf ein Thema, das so schon auch kollektiv verdrängt wird. Das ist unangenehm, ja, und so der, wo man sich so ein bisschen unangenehm offenbart fühlt, ja, den kann man ja auch schnell blöd finden. Und dann wird sowas halt komplett anders gewertet und beide den Verkehr blockieren. Ja.
Mhm.
Und ich glaube aber, da kann man was draus lernen, ja, dass es wichtig ist, letztendlich die Leute so zu adressieren, dass sie es halt empfinden können. So, und dass sie es als was Positives empfinden und nicht als, sie werden jetzt irgendwie von oben herab eingeschränkt oder bevormundet.
Hm. Ja, ich glaube, da ist halt einfach auch der irrsinnig entscheidende Faktor Selbstwirksamkeit. Und um überhaupt selbstwirksam tätig zu werden, brauchst du ja ein gewisses Bewusstsein, aber auch gleichzeitig Bock drauf, auch selbst an deinem Verhalten was zu ändern. So. Und ich glaube, da, gerade auch wenn wir jetzt uns die Kommunikation anschauen, ist es halt schon wichtig, da eher Lust zu machen drauf.
Ja, das auf jeden Fall. Also einfach aufzuzeigen, ja, nicht lange über vegan diskutieren, sondern halt einfach was Leckeres anbieten, die Leute ausprobieren lassen. So, oh, das war jetzt vegan, das schmeckt ja sogar, ja.
Das schmeckt und das ist voller wertvoller Inhaltsstoffe und genau. Du wirst super davon versorgt.
Fühlt sich danach auch noch gut, überraschend. Und ja, je nachdem, was das ist, nimmt man nicht so zu. So, außer man möchte zunehmen. Aber ja, die meisten wollen das nicht. Genau, das ist das eine. Das andere aber zum Thema Selbstwirksamkeit, wo mir schon auch Sorgen macht, und das hängt auch mit Gerechtigkeit zusammen, ist, dass du natürlich Handlungsspielraum brauchst. Und ich sag mal so, dass das vergisst man sehr schnell, wenn man sich so in seiner Unternehmer-Gesellschaftsbubble bewegt. Ja, ich sag immer so ein bisschen zynisch, mein Porsche steht im Biomarkt. Aber ich habe halt die Wahl, auf den Sportwagen zu verzichten und irgendwie annähernd 100% Bio einzukaufen. So.
Das merke ich mir auf jeden Fall. Den merke ich mir, den Satz. Ja, das ist bei mir aber genauso. Es ist voll so. Du kannst dir eigentlich einen Porsche davon leasen oder eben für deine Familie Bio einkaufen gehen. Ja.
So, und das ist meine Entscheidung, das ist mein Luxus.
Ja, völlig richtig.
Man muss sich nur halt gewahr machen, dass die Frage, ob man auf seinen Porsche verzichtet, sich für viele halt gar nicht stellt. Im Gegenteil.
Mm.
Ja. Mm. Einfach viele Menschen wirklich hart arbeiten und am Ende vom Monat einfach nichts übrig bleibt und die haben sich dann nichts Besonderes geleistet an der Stelle und auch keine Entwicklungsperspektive da ist, da irgendwie auf ein Wohlstandsniveau zu kommen. So, also das eine ist, ob man in diesem Zustand ist. Das andere ist ja, ob du siehst, hey, wenn ich jetzt dieses mache oder jenes mache, komme ich aus dieser Mühle raus. Und ich glaube, dieses sich da perspektivlos in dieser Mühle gefangen fühlen, macht die Leute einmal anfällig für dumme, vermeintlich einfache Lösungen. Die natürlich diese Frustration adressieren, aber natürlich auch noch mehr Angst vor, oh, jetzt wird das noch teurer, jetzt ne, soll ich dies und jenes machen, ich habe ja eh schon das Gefühl, ich kann nicht mehr. Ja? Und deswegen glaube ich schon, dass die Rolle der Wirtschaft in dieser Transformation extrem wichtig ist. Also nicht nur, dass die Wirtschaft sich verändern muss, sondern dass das Wohlstand, ja, und ich sag mal Wohlstand für viele, eine absolut wichtige Grundlage ist, um diese Nachhaltigkeitstransformation mitzubekommen. Haben wir jetzt ja auch irgendwie letztes Jahr erlebt. Inflation geht hoch und wo wird als erstes gespart? Klar, ja, der Biomarkt ist total eingebrochen, weil es für die Leute dann halt doch am Ende irgendwie eine Aufwendung ist und sagen, gut, um durchzukommen, brauche ich die nicht. Ne? So, ob da eine falsche Prioritätensetzung dahinter steht, zumindest eine, die ich so nicht setzen würde, ist immer schwierig, das zu beurteilen.
Ja, aber es ist bei mir genauso, dass ich mir auch denke, okay, das ist wirklich der Luxus und das ist mir auch total bewusst, aber eben diesen Luxus leiste ich mir vielleicht, wenn es hart auf hart kommt, irgendwas anderes nicht. Aber das eben schon und eben für die ganze Familie, ja klar, da ist dann das entsprechend schnell mal zusammen. Aber ich glaube, das ist extrem essentiell, was du sagst. Und das hat ja auch extrem viel damit zu tun, die Zufriedenheit und das empfundene Glück in einer Gesellschaft hängt ja sehr mit dem Gerechtigkeitsempfinden zu tun. Und ich glaube, dass genau Menschen, die in so einer Situation sich befinden, wo keine Perspektive des Wachstums in welcher Form auch immer vorhanden ist und eben eher nur ein, oh je, mein Geld ist immer weniger wert, dann entsprechend auch dieses Ungerechtigkeitsempfinden stärker verspüren.
Voll. Ich meine, dieser Spruch, Geld macht nicht glücklich, das kann man gut sagen, wenn man genug davon hat. Stimmt auch, das alleine macht nicht glücklich.
Zu viel Geld macht nicht glücklich.
Ja, so viel, genau. Aber was definitiv unglücklich macht, ist Existenzangst zu haben.
Ja, das ist schrecklich.
Ja, das ist schrecklich. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, dass genug Leute einfach Existenzangst haben und dann Veränderung einfach diese Angst nochmal stark erhöhen. Ne? Deswegen dafür zu sorgen, dass mehr Wohlstand insgesamt wirtschaftlich erreicht wird, aber auch diese gesellschaftliche Schere halt nicht immer weiter auseinandergeht, das halte ich für super wichtig und die geht definitiv immer weiter auseinander. Ja. Also auch völlig obskur, selbst ich sag mal, in der Besserverdiener-Liga, ja, in der Region in Deutschland, in der ich lebe, da kannst du maximal besteuert und vielleicht auch maximal bescheuert sein.
Ja, aber du wirst ja total schnell maximal besteuert. Das ist ja das Gemeine. Also ich meine, was sind 50.000 Euro im Jahr? Genau. Also natürlich, das ist sehr, sehr viel Geld, aber es ist ein Unterschied, ob du 50 oder 50 Millionen machst.
Ja,
50.000 oder 50 Millionen, aber es ist laut nach Steuern, es macht es halt keinen. Und das ist sehr ungerecht.
Genau. So, aber das ist der Punkt. Ne? Du bist maximal besteuert, aber wenn du jetzt nicht glücklicherweise geerbt hast, brauchst du bei mir in der Region nicht irgendwie eine Immobilie kaufen wollen, wenn du nicht noch deine Enkel mit verschulden willst. So. Ja. Und ich glaube, da läuft schon was schief, weil letztendlich, ich glaube, die Leute müssen erleben, dass sich reinhängen lohnt. Ja, wenn ich mir Mühe gebe, wenn ich mich anstrenge, dann habe ich auch mehr davon. Und auch dann Möglichkeiten haben, sich entwickeln zu können. Ja, das glaube ich, ist schon eine ziemlich wichtige Dynamik, wenn man sich das Gegenmodell dazu anschaut. Und in dieser Frustration gefangen zu sein, da braucht man den Leuten eigentlich mit vegan kommen oder so. Ja, sagen die, ja, ich bin ja froh, dass ich irgendwie überhaupt über die Runden kommen. Ne?
Ja, aber weißt du, was ich mir gerade denke? Wenn du jetzt, und das braucht natürlich super viel Bewusstsein und Mindshift, aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich möchte auch gern Clean Eating machen und lege nochmal eine Schippe drauf und verzichte auf die ganzen verarbeiteten Lebensmittel und lebe auch noch regional und saisonal, dann wiederum holst du dir Faktoren in dein Leben, die halt auch deinen Konsum extrem vergünstigen. Also seitdem wir hier die Clean-Eating-Phase eingeläutet haben, zahle ich nur noch die Hälfte für den Wocheneinkauf. Es ist natürlich mehr Arbeit, klar. Ich muss mir die Bohnen selber einweichen und kochen und ein bisschen muss mitdenken. Ich brauche diese geistige Kapazität auf jeden Fall, das brauche ich. Aber es ist theoretisch schon möglich, sich vegan vollwertig zu ernähren, ohne dass es mehr kostet als eine tierische vollwertige Ernährung. Davon bin ich schon sehr überzeugt. Bio klammer ich jetzt mal aus. Das ist noch eine wichtige Frage, die ich an dich habe. Das Bio, was es jetzt bei den Discountern gibt und das Bio, was im Bio-Supermarkt verkauft wird, ist ja teilweise sehr unterschiedlich preislich angesetzt. Woran liegt das?
Ja, unterschiedlich. Also Bio ist nicht gleich Bio, ist nicht gleich Bio.
Ja, was ist der Unterschied?
Also in den Bio-Supermärkten, da kriegst du viel Bio-Verbandsware. Und da sind zum Beispiel die Auflagen doch nochmal strenger. Also zum Beispiel das Thema Volldeklaration hast du eigentlich nur bei der Verbandsware, nicht bei dem nur EU-Bio, das du im Discounter bekommst. Und zum Beispiel bei Bioland oder bei Demeter sind auch die Auflagen bezüglich der Tierhaltung deutlich strenger angesiedelt. Genau. Ja. Und auch bestimmte Stoffe, die bei den einen eingesetzt werden dürfen bei den anderen nicht eingesetzt werden. Also da gibt es schon Unterschiede, plus dass die Bio-Verbandsware dann schon auch eher auch aus nicht so ganz groß angelegten Landwirtschaftsthemen
Magst du vielleicht auch nochmal erklären, was Bio-Verbandsware ist?
Ja, genau. Bio-Verbandsware, da steht dann eben nicht nur diese kleine grüne Flagge mit dem EU-Blatt drauf, sondern eben Bioland oder Demeter, genau.
Die Siegel, die wir alle kennen. Ja,
genau.
Mhm.
So, das ist nochmal.
Also das ist dann jetzt das Bio-Bio vom Aldi zum Beispiel nicht?
Nein, das ist das Bio-Bio vom Aldi nicht. Auch Aldi hat inzwischen ein paar Verbandsware-Produkte drin. Ja, da gibt es dann tatsächlich keinen Unterschied mehr. Aber genau, die EU-Bio-Ware unterscheidet sich nochmal. Und das auch, ja, ich sag mal so, in der Bio-Branche schon auf Dinge Wert gelegt werden, die jetzt nicht unbedingt durch jemanden geprüft werden, der dieses Siegel letztendlich verkauft. Ja, beziehungsweise die Bio-Kontrollstelle kontrolliert. Das sind harte Faktoren, aber in der Biobranche gibt es schon ein hohes Ansehen auf Fairplay miteinander, mit einer guten Preisgestaltung, wo halt jetzt niemand in der Wertschöpfungskette da der Verlierer ist. Und das ist halt leider nichts, was jemals in die Bio-Verordnung geschafft hat, wahrscheinlich auch nicht schaffen wird. Aber da wird auf jeden Fall in der Summe, sicher Einzelbeispiele, wo das nicht stimmt, aber in der Summe schon deutlich mehr Wert drauf gelegt. Aber das ist erstmal dem Einzelprodukt nicht anzusehen.
Jetzt nochmal ein ganz anderes, auch für mich sehr wichtiges Thema, die Kommunikation von nachhaltigen Produkten. Mhm. Jetzt gibt es ja eine Verordnung, eine Directive, die Green Claims Directive, ja, die auch in diesem Jahr verabschiedet wird und die sich ja dann auf die nationale Gesetzgebung auswirkt, kommt zwar aus der Textilindustrie, aber hat ja auch einen Einfluss auf alle Produkte, die nachhaltig zu sein versprechen. Denkst du, dass das auch hier in Deutschland auf die Bioprodukte sich auswirken wird?
Ja, das ist tatsächlich noch nicht ganz ausdiskutiert, ob mit Bio automatisch auch bestimmte Green Claims erlaubt sind oder ob das dann irgendwie doppelt geprüft werden muss, was ich nicht hoffe, weil gerade bei Bio doch viel Evidenz da ist, dass man bestimmte Nachhaltigkeitsaussagen zu guter Recht treffen kann. Das wäre ein Verwaltungskrieg, wenn das jetzt irgendwie doppelt geprüft werden müsse. Die Bio-Unternehmen haben ja eh schon mehr Aufwand dadurch, dass sie diese Prüfungen haben. Daher auch, dass ich sage, eigentlich müssten die anderen gelabelt und kontrolliert werden. Das Chemo-Food und nicht das normale Bio-Essen.
Mhm. Ja. Mhm. Ja, es ist eigentlich auch wieder, weil wir hier, wir sind ja ein Gerechtigkeits-Podcast.
Genau.
Voll ungerecht.
Es ist super, super ungerecht, ja. Weil wenn du schaust, wo mehr Risiken sind, ja, also wie viel Glyphosat, ja, sehr umstritten, das Spritzmittel, wurde denn wirklich eingesetzt in dem Produkt? So,
das wird es bei Nicht-Bioprodukten, wird es auch kontrolliert, oder?
Nein.
Nee?
Nein, nein. Also ich meine, da gibt es natürlich Vorschriften und irgendwann wird vielleicht auch mal irgendwer das kontrollieren oder ein Produkt testen, was da noch dran ist oder wie auch immer, aber steht ja jetzt keiner beim Spritzen daneben.
Naja, und was ich auch richtig arg finde, es gibt ja diese Dokumentation gerade auf Netflix, ich weiß nicht, ob du sie schon gesehen hast, You Are What You Eat.
Nee, noch nicht gesehen, aber schon von gehört.
Ja, die ist sehr wichtig. Mhm. Also ich finde, die ist sehr, doch, es ist wichtig, das anzuschauen. Das ist wieder sowas, wo ich mir durchaus vorstellen kann, dass viele Menschen davon ihre Essgewohnheiten verändern, weil das eben eine wissenschaftliche Studie begleitet, wo unter anderem eben Zwillinge, die nichts mit irgendwie einer pflanzlichen Ernährung am Hut hatten vorher, genau da geschaut wird, okay, die ernähren sich so, der ernährt sich so, wie verändern sich die Werte? Das ist mal das eine. Und vor allen Dingen machen die dann währenddessen so interessante Experimente, immer unter wissenschaftlicher Beobachtung, dass sie zum Beispiel auch interessant, ich weiß nicht, wie es in Europa ist, aber in Amerika ist es wohl so, dass es bei den tierischen Produkten, also speziell beim Fleisch, erlaubt ist, dass da gewisse Krankheitserreger drinnen sind und dass du da halt auch in Amerika regelmäßig auch wirklich Todesfälle hast, weil eben irgendwelche tödlichen Viren da halt eben drinnen sind und die Leute die Lebensmittel auch nicht entsprechend verarbeiten. Und das war halt wirklich mega krass. Die haben so ein, was weiß ich, wie heißt das, dass es dann mit Schwarzlicht sichtbar wird. Haben die ProtagonistInnen in dem Film irgendwie ein Hühnchen verarbeiten lassen und dann eben geschaut, die haben sich aber wirklich, es waren Köchinnen, haben darauf geachtet, dass sie sich die Hände waschen und haben dann alleine nur dadurch, dass sie in Kontakt mit dem Kontaminierten, wie sich später herausgestellt hat, weil es irgendwie 7 von 10 Fleischstücke sind, die mit irgendwelchen erlaubten Krankheitserregern in den USA kontaminiert sind, in Verbindung gekommen sind. Die ganze Küche war später voll von dem Zeug, also ohne dass die das gegessen haben, war der Erreger schon verbreitet.
Ja, glaube ich sofort. Also ich kenne es aus dem Qualitätsmanagement, dass man so Versuche mit dem Mitarbeiter macht, dass man ihnen quasi unsichtbare Farbe auf die Finger macht und sie sich die Hände waschen und dann kann man 2 Stunden später mit dem Schwarzlicht durch und sieht, was ist. Selbst jemand, der gelernt hat, wie man richtig die Hände wäscht und geht das nicht weg. Alles so. Das ist natürlich, kann man so gut machen, wie man will. Ist eine Illusion, dass man das 100% wegbekommen würde. Und na klar, also sind tierische Produkte da auf jeden Fall ein größerer Risikofaktor. Ich kenne mich jetzt mit der amerikanischen Regulatorik nicht aus. Ich behaupte mal, dass es in Deutschland vermutlich strenger ist, ja, was da Grenzwerte betrifft und auch Produkte regelmäßig kontrolliert werden. Aber das Thema ist hier sicherlich auch da. Ja.
Okay. Arg, ich bin da irgendwie immer noch sehr, ja, erstaunt.
Ja, gut, da ist, muss man fairerweise sagen, ist natürlich schon auch die Frage von was, wie viel. Ja, also auch in Feldfrüchten hast du Erdbakterien, ja, so Sporenbildner heißen die, die wirst du jetzt auch nicht im Lebensmittel haben oder nicht zu viel halt, ja, da ist halt
auch ja, bei Sprossen Frage. Muss man auch immer aufpassen.
Ja, genau, so, das hast du da natürlich auch, aber bei tierischen Produkten ist das Hygienethema natürlich viel, viel krasser.
Was denkst du denn so generell, um nochmal zurück auf die Gerechtigkeitsebene zu kommen, warum sind vegan und bio wichtige Treiber für mehr Gerechtigkeit in dieser Welt?
Naja, also, wie ich vorhin gesagt habe, wir haben ja diese globale Auswirkung und die wird ja immer drastischer werden, ohne Weltuntergang. Ja. Aber das ist immer weniger Fläche landwirtschaftlich nutzbar wird oder das schwieriger wird, auch einfach wegen der Wasserversorgungsfrage. Ich glaube, da würden viele zustimmen, dass es ein Fakt ist. Bedeutet, wir haben so ein Szenario, das spitzt sich halt immer mehr zu. Und ich sag mal, mit dem Ergebnis für sehr viele sehr schlechte Lebensmittel. Oder wir haben eben eine Veränderung dahingehend, dass wir sagen, wir haben halt vorwiegend pflanzliche Produkte und es bleiben halt, ich sag mal, noch tierische Premium-Produkte übrig, wo man das bisschen für die Landwirtschaft braucht. Und ich meine, die Tierhaltung nicht ganz Vollkatastrophe ist, ich will nicht sagen gut, ja, aber auf jeden Fall deutlich besser. Vielleicht auch noch ein paar Nutzflächen genutzt werden, aber dass so eine Balance findet. Ja. Und das ist ja auch total möglich. Also allein noch so die Generation von meinen Großeltern, ja, als die junge Leute waren, war das eine völlig abartige Schlemmerland-Vorstellung, jeden Tag irgendwie Fleisch zu essen. Da war das was Besonderes. Und wenn man zu sowas zurückkehren würde, wäre da total geholfen. Und ich glaube, dass, wenn es dann viele leckere pflanzliche Produkte gibt, wichtig ist. Und die müssen halt günstig sein. Und das würde auf jeden Fall für mehr Verteilungsgerechtigkeit sorgen. Aber auch wenn die Produkte günstig sind, hätte das einen gesundheitlichen Impact. Also dass viel Fleisch essen ungesund ist, ist ja auch ein Fakt. Und ich glaube, das hätte eine große, große Auswirkung an der Stelle. Da bin ich schon sehr von überzeugt.
Und was sagst du auch in dem Kontext zu regional-saisonaler Ernährung? Ist das auch wichtig? Spielt das auch unter den eben genannten Betrachtungsweisen eine Rolle?
Ja, da so eine kommt drauf an Antwort. Also ja, sicherlich ist es so, dass es halt bestimmte Landwirtschaftsprodukte zu bestimmten Jahreszeiten nicht gibt, sondern dass die halt über lange Strecken importiert werden müssen und gekühlt werden müssen. Da ist halt immer so ein bisschen die Frage des Maßes, ja, wo ich denke, naja, jetzt das Angebot so zu verknappen, macht vielleicht keinen Sinn, ja, dass die Sachen den Preis haben, den sie eigentlich haben sollten, würde ja auch dazu führen, dass die Nachfrage einfach nicht mehr so groß wäre an der Stelle so. Also sozusagen, ja, man darf jetzt nur noch was Saisonales anbieten, das finde ich schwierig, aber ich finde eh schwierig, Sachen so über Bevormundung letztendlich zu regeln. Ich glaube, es funktioniert einfach nicht. Man bringt die Leute einfach so auf, sondern so eine Mischung auf Lust auf anderes zu machen. Ich meine, so eine saisonale Ernährung bringt ja auch Abwechslung rein. Du hast ja vorhin gesagt, ein Hauptthema wäre, die Leute könnten kochen. Ja. Und das fände ich zum Beispiel schön, wenn man in der Schule wirklich kochen lernen würde. Ja, weil zu Hause lernen das einfach viele gar nicht mehr alleine schon, weil sie gar nicht viel zu Hause sind, sondern irgendwie in der Kinderbetreuung oder sonst wo. Und so diese Kultur des Kochens irgendwie verloren geht und das zu lernen, wäre auf jeden Fall hilfreich. Ja. Auch gerade Sachen, die vielleicht jetzt kulturell nicht zwingendermaßen verankert sind, aber notwendig wären. Ja. Wenn wir so beim Tofu sagen, wir haben schon mal probiert, ist widerlich. Ja, da gibt es sicherlich auch Unterschiede.
Ja, wenn du rohes Fleisch isst, ist es auch widerlich.
Ja, genau. Ich sage immer, ja, dann hast du es wahrscheinlich kochen können, weil es ist ein Bombengeschmacksträger. Ja. Oder halt jetzt irgendwie einen erwischt, der vielleicht tatsächlich nicht so lecker ist. Aber ja, genau. Man muss halt damit umgehen lernen. Aber auch, was ich denke, ist, auch da haben wir natürlich ein Gerechtigkeitsthema, dass du auch erstmal Zeit dafür aufwenden können musst. Ja. Also, so, ich sag mal, die Doppelverdiener oder alleinerziehenden Konstellation, ja, brauchst du ja auch erstmal den Freiraum und die Bereitschaft, den damit zu füllen, zu kochen. Ja, und das irgendwie als was Freudiges und nicht als totalen Stressfaktor zu erleben. Ja, auch da ist es, glaube ich, fair hinzuschauen, dass da Menschen halt ganz, ganz unterschiedliche Bedingungen haben.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich glaube halt, dass es da dann gerade besonders wichtig ist, irgendwie so, wie auch immer, ich denke immer gleich in irgendwie so bewusstseinsschaffenden Formaten, den Leuten einfach Lust darauf zu machen, das auszuprobieren. Weil ich habe mir auch gedacht, ich probiere das mal aus mit dieser saisonalen Ernährung und schau mal, was passiert. Und was ist passiert? Ich habe schlicht und ergreifend keine Lust mehr, jetzt im Winter Tomaten oder Gurken zu essen. Das finde ich voll abartig. Und ich frage mich, wie ich jemals auf die Idee kam, das zu tun. Aber ich wäre dann auch irgendwie ziemlich schnell für so Themen sensibilisiert. Und für mich passt das halt auch. Vielleicht passt es für wen andere nicht. Aber ich bin dann auch so, dass wir zum Beispiel über Crowdfarming Orangen bestellen. Und dann esse ich halt jetzt, wo die aus Spanien kommen und ich dann einen netten Brief vom Bauern oder der Bäuerin kriege, jeden Tag meine Orange und freue mich des Lebens. Klar, das ist jetzt eben nicht so strikt saisonal, aber da sage ich, okay, das passt, das ist für mich stimmig. Ja, und eben im Sommer werden dann halt die Früchte gegessen, die hier wachsen und das ist, brauche ich keine Himbeeren oder keine Heidelbeeren aus Madagaskar, brauche ich gerade nicht.
Ja, voll. Naja, es ist vielleicht...
das ist billiger wieder auch.
Es ist in aller Regel günstiger. Und es ist ja strikt saisonal, es ist noch nicht so ganz regional.
Ah ja, stimmt, saisonal ist es schon. Ha, da hast du recht.
Ja. Aber auch da, hey, ich meine, die Frage ist ja, also Orange magst du ja nicht, ist schon okay, die auch zu importieren.
Wobei du zum Beispiel im Sommer auch hier auf dem Wochenmarkt brandenburgische Wassermelonen kaufen kannst.
Ja, Wassermelonen. Ja,
Wassermelonen schon.
Wassermelonen schon.
Wassermelonen ja. schon. Orangen stimmt, habe ich doch keine regionalen. Vielleicht Kiwis noch als.
Ja, Kiwis geht.
Ja, Kiwis so geht wieder. Ja, ja so halbwegs, ja. Ja, ach schön. Ja, wir reden tatsächlich fast schon seit einer Stunde.
Verrückt.
Ja, die Zeit ist mega schnell vergangen. Jetzt möchte ich noch gerne, um das Ganze so schön abzuschließen, mit dir auf deinen ganz generellen Gerechtigkeitsbegriff, deinen ganz persönlichen zu sprechen kommen. Hattest du immer schon so ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden vielleicht auch ein Stück weit? Ist das was dir immer schon wichtig war?
Ja, als Kind total, ja. Also auch irgendwie sehr schwierig, Ungerechtigkeit ertragen zu können. Ja, ich finde Gerechtigkeit, deswegen ist es auch so spannend, ja, unheimlich komplexes Thema. Ja, also vielleicht auf zwei Ebenen. Einmal so für das Individuum, also was formal gerecht ist. Also es gibt auch Mathematik im Bereich, der es mit Gerechtigkeit auseinandersetzt, wie man nämlich komplexe Sachen aufteilt und in welcher Reihenfolge. Ein Freund von mir hat sich da mal länger mit beschäftigt. Und es ist sehr spannend, also was formal gerecht ist, wird vom Einzelindividuum gar nicht immer subjektiv als gerecht empfunden.
Ja, weil ja. Das ist ja ein finde ich, ein klassisches Beispiel ist Verteilungsgerechtigkeit, wo du sagst, okay, es ist gerecht, wenn alle gleich viel kriegen. Oder es ist Bedürfnisgerechtigkeit, braucht vielleicht der eine mehr als der andere. Ja. Was ist da jetzt gerechter?
Exakt. Und ich sage mal, es gibt so einen psychologischen Mechanismus, dass Leute sich eher als gerecht behandelt fühlen, wenn sie formal so ein bisschen überbevorteilt sind, das aber noch sehr gut vor sich und anderen irgendwie in ihrem Narrativ rechtfertigen können. Ja, also deswegen ist das wahrscheinlich ein Problem, das man nie gelöst bekommt, weil wenn du es formal sehr gerecht machst, werden sich trotzdem viele wahrscheinlich nicht gerecht behandelt fühlen. Das ist so die eine Thematik. Die andere ist immer so, betrachtet man es vom Ergebnis aus, also haben nachher alle gleich viel oder das, was ihren Bedürfnissen entspricht, ist das das Ergebnis, wo man hin möchte, oder sagt man, naja, alle haben die gleichen Möglichkeiten, die gleichen Startbedingungen, spielen nach den gleichen Spielregeln und haben dann Gestaltungsmöglichkeit, eigentlich selber zu finden, ist das mein Bedürfnis, ist es nicht mein Bedürfnis. Und das wird ja gerne auch ideologisch irgendwie gegeneinander ausgespielt. Ich glaube, beides stimmt. Also ich würde mir in der Gesellschaft viel mehr wünschen, dass es gleiche Startbedingungen gibt und auch alle nach den gleichen Spielregeln wirklich spielen. Ja, auch für mich als Mann ganz schwierig, mir meine Privilegiertheit einzugestehen. Ist ja ziemlich ekelhaft, wenn man irgendwie einsehen muss, bin ich jetzt irgendwie beruflich, gesellschaftlich erfolgreich, weil ich wirklich so ein toller Hecht bin oder war ich halt einfach privilegiert, weil ich aus der bürgerlichen Mitte komme, weiß und männlich bin und mein Erfolg gar nicht so dran liegt, dass ich so toll bin, ja, sondern einfach nach anderen Regeln gespielt habe wie die anderen. Das ist ja erstmal ziemlich ekelhaft, das sich selber eingestehen.
Aber das ist toll, dass du dir diesen Gedanken machst.
Ja, war ein längerer Prozess. war ein längerer Prozess, da hinzufinden. Und der bei mir aber wirklich ganz viel den Blick auf Themen auch verändert hat, einfach zu sagen, es ist sich halt leicht zu sagen, das habe ich alles selber geschafft und selber geleistet, also verdiene ich das. Und das ist halt, da stimmt ein Teil dran, ein Teil stimmt halt nicht, weil einfach nicht alle nach den gleichen Regeln spielen, noch nicht die gleiche Möglichkeit bekommen. Und das finde ich viel wichtiger, als dass am Ende alle gleich viel haben, wenn die Schere halt nicht so weit auseinander geht. Und das hängt ja auch miteinander zusammen, dass der eine Teil der Schere dann halt auch irgendwann nach anderen Regeln spielt.
Wie gehst du jetzt konkret damit um, mit deinen Privilegien? Was hat dieser Gedanke in dir bewirkt? Wie hast du dein Verhalten vielleicht auch ein Stück weit geändert?
Also es hat auf jeden Fall mal ganz, ganz grundsätzlich meinen Standpunkt geändert, zum Beispiel zu Themen wie Quoten. Ja, das ist was, wo ich sag mal, Anfang 20 voll dagegen war. Ja, ich auch ein paar obskure Dinge an der Uni erlebt habe, dass eine Professur nicht besetzt wurde, weil man halt eine bestimmte Quote erfüllen wollte, aber es gab halt keine weiblichen Bewerber, also hat man sie nicht besetzt. So, da hatte ich so ein paar Beispiele vor der Nase, wo das sowas an die Grenze gekommen ist und auch dieses standarddumme Argument, ja, keiner will ja die Position haben, weil man irgendwie eine Frau ist oder trans oder irgendwas. Ja. Man hat es deswegen bekommen, aber da vergisst man ja dabei, dass die irgendwas besetzen, sich auch nicht die Frage stellen, die ich mir gerade gestellt habe, bin ich da, ja, sondern das Ganze halt selbstverständlich annehmen. Und da ist es genau gleich so. Und das hat auf jeden Fall meinen Standpunkt bezüglich Quotenregelung auf jeden Fall stark verändert und auch, ich sag mal, insgesamt zu hinterfragen, wo wir an welcher Stelle auf Augenhöhe miteinander umgehen. Ich glaube, wir sind alle mit diesen Schubladen ausgestattet. Also dieser Reflex, jemanden in eine Schublade zu stecken. Ich glaube, man kann gegen diesen Reflex gar nicht viel tun. Das passiert automatisch. Ein Freund von mir hat neulich gesagt, liberal zu sein heißt, die Schublade offen zu halten. Ja, also, ja, ich weiß, ich habe es reingesteckt, aber okay, jetzt gucke ich nochmal. Ja, habe ich da wirklich richtig einsortiert, ja, und wird das dem Einzelmenschen gerecht? Ich glaube, es ist einfach die Art, wie ich halt auf die Dinge blicke.
Hm, okay.
Und das braucht total viel Disziplin, weil es passiert ja trotzdem andauernd.
Ja, auf jeden Fall. Das ist schon wichtig, die eigenen Privilegien sich vor Augen zu halten in ganz, ganz vielerlei Hinsicht. Ja. Hast du so eine persönliche Gerechtigkeitsutopie, die du hier noch mit uns teilen möchtest? Wir haben ja schon über die in Bezug auf die pflanzliche Ernährung gesprochen.
Gesamtgesellschaftlich meinst du?
Ja.
Ja, ich denke schon. Also ich wünsche mir eine Gesellschaft, wo es so ist, dass einfach alle ähnliche Startbedingungen haben. Ja? Angefangen mit unserem Bildungssystem. Ja? Ich erlebe das an meinen eigenen Kindern, dass die Möglichkeiten in der Schule schon irgendwie erfolgreich zu sein, völlig am Zuhause liegen, allein wie viel Zeit Eltern haben, sich den Kindern zu widmen oder nicht zu widmen, was ja in ihrer beruflichen Situation und den Freiräumen und letztendlich dann auch am Wohlstand liegt, ja, bis zu, ich sag mal, Referaten, die Kinder machen, ja, wo halt voraus das Kind völlig scheitert, wenn zu Hause niemand ist, der ihnen zeigen kann, wie bediene ich den PowerPoint richtig oder überhaupt der Computer dafür da ist, ja. So, und ich finde, da geht es schon los, ja, wo diese Richtung, in die die Schere gestellt ist und immer weiter ausgeht, das in eine völlig schräge Richtung geht. Und ich wünsche mir einfach eine Gesellschaft, wo alle die gleichen Bedingungen haben, sich jeder bewähren kann, auch Leute ihren Lebensplan ganz vielfältig und unterschiedlich gestalten wollen. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte super Performer werden und es total reißen, dann kann er das. Und wenn jemand sagt, mein Lebensplan ist Wohlstand, ist für mich total viel Zeit zu haben und dafür nicht so viel Geld, auch die Möglichkeit, das zu machen und einfach diese, ich glaube an Vielfalt, ich glaube, dass Vielfalt schwierig ist, aber eine große Stärke.
Mhm.
Und diese Vielfältigkeit einfach noch stabiler in der Bevölkerung wird. Und jeder sich in dem, was irgendwie so in seinem Herzen an Wunsch und Sehnsüchten schlummert, halt selbst verwirklichen kann.
Okay, verstehe. Du, jetzt sind ja viel so quasi Grundvoraussetzungen, die du da aufgemalt hast. Gibt es denn auch Dinge, die Menschen, die uns jetzt hier hören und dieses Gespräch verfolgt haben, auch aktiv tun können, um dieser Utopie näher zu kommen?
Ja, unbedingt. Also ich glaube, da kann jeder was tun. Ja? Also ich meine jetzt mein Beispiel mit der Schule. Ja? Mal ein bisschen gucken, was für Kinder neben den eigenen sind da links und rechts zum Beispiel. Ja, kann man die an der Stelle unterstützen? Ich glaube, dass man viele, viele Institutionen froh sind, wenn man da mal vorbeigeht und einen Impuls leistet. Ich glaube, an der Stelle kann man sehr, sehr direkt was tun, wenn man möchte und vor allem, wenn man den Freiraum hat, weil man ja schon in der privilegierten Rolle ist und vielleicht dem, was man dann Möglichkeiten hat, eben was zu tun, um nicht diese Scherendynamik noch weiter zu festigen. Reiche sind ja normal nicht zu reichen. Ne? Auch ist auch natürlich, weil du natürlich nicht irgendwie mit dem Sozialneid konfrontiert bist. So, das ist ja unangenehm. Ja, also das macht psychologisch schon Sinn, dass das passiert, aber das ist nicht gut. Und auch so dieses von oben herab irgendwie zu Charity zu machen, das hat ja auch so einen Beigeschmack. Ja, möchte nicht sein, dass es falsch ist, aber da steckt ja manchmal auch ganz schön Herabwürdigung drin. Ja, immer das, was man einfach ein Zeitbudget hat, zu sagen, hey, hier kann ich doch mich an der einen oder anderen Stelle einfach ganz, ganz direkt einbringen und auch bezüglich, ich sag mal, sich in seinem eigenen Lebensplan zu verwirklichen, wenn man, ich sag mal, ein bisschen anderen Weg eingegangen ist, da auch andere zu inspirieren und ihnen Hoffnung zu machen, dass auch wenn Sachen sich irgendwie chancenlos und blöd aussehen, das gar nicht vielleicht immer so ist, auch wenn es sich in dem Moment anfühlt.
Oh Gott, davon kann ich sehr viele Lieder singen.
Ja, ich glaube, ich auch. Ja, ich habe jetzt auch nicht die Straße planiert bekommen.
Ja, aber ich glaube, weißt du, genau das wäre, das ist so wichtig, was du sagst, das wäre eben auch dann genau, um mal solche Momente miteinander teilen oder wenn es vielleicht nicht möglich ist, in dem Moment das dann rückwirkend so zu besprechen und auch offen zu kommunizieren, dass es eben diesen einen geraden Weg nicht gibt. Und auch gerade, ich finde, was so ein Gerechtigkeitsbewusstsein, eine Wahrnehmung, eine Sensibilität für das Thema betrifft, das ist auch super wichtig, dass wir uns halt nicht vorverurteilen, weil ich kann auch wirklich sagen, ganz offen und ehrlich, die ersten 30 Jahre meines Lebens habe ich so gelebt, und ich wusste nicht, ich habe so gelebt, in dem Nichtwissen, dass es sowas wie einen persönlichen CO2-Fußabdruck überhaupt gibt. Das war mir einfach nicht bewusst. Und mir war auch nicht bewusst, dass ich als Frau in einem Patriarchat, in dem wir leben, nicht gleichgestellt bin mit Männern. Gleichberechtigt vielleicht, aber gleichgestellt bin ich nicht. War mir alles nicht bewusst, habe ich nicht hingeschaut.
Ja, weil es dich vielleicht auch einfach an dem Punkt noch nicht betroffen
hat. Ja, es hat mich nicht betroffen, es war mir egal.
Ja, gut.
Ja, gut. Mir ging es gut. Ja, genau. Mir ging es umständlich entsprechend, okay.
Ja.
Ja, jetzt kann ich aber sagen, wo ich aber auch, ich habe mein ganzes Leben danach ausgerichtet. So, ich bin hier jetzt so, dieser Idealismus kam spät, aber dafür sehr stark. Richtig, ja. Ja, genau, dafür dann richtig. Und das versuche ich halt auch immer vorzuleben oder damit offen umzugehen und zu sagen, ey, es ist überhaupt kein Problem, wenn du dir darüber noch keine Gedanken gemacht hast. Es ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt für dich, um damit anzufangen.
Ja, voll. Also ich glaube, es geht viel darum, andere zu inspirieren und sie nicht moralisch zu verurteilen, zu sagen, du bist falsch, sondern schau mal, ich mache es für mich so und so und vielleicht sind Teile davon für dich auch cool, manche nicht. Ja? Aber so wie ich es für mich mache, ist es total schön und gut und bringt mich weiter. Und ich glaube, andere zu inspirieren ist wichtig und das Thema Hoffnung ist, glaube ich, extrem wichtig. Das war für mich auch so ein echt so ein bisschen so ein Schlüsselmoment. Das war vor, wann war das? 2019, glaube ich, beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Hat die Jane Goodall. Ja, die hat ja so ein Programm, Spreading Hope, hat eine Rede gehalten und ich hasse Kontrollverluste, aber ich habe total angefangen zu heulen.
Wow.
Ja, weil irgendwie die war so authentisch und irgendwie hat es, also es war eine ganz einfache Botschaft, ja, aber das hat so getroffen, ja, das heißt, ich dann hab mich geschämt in meinem Anzügchen und habe so links und rechts geguckt und gesehen, okay, bin ich der Einzige, dem es so geht. Aber dieser Punkt, ja, sie hat gesagt, die ganzen jungen Leute, die verlieren alle die Hoffnung. Ja, aber es gibt Hoffnung. Ja. Auch gesagt, Affen sind klüger als Menschen, die vernichten zumindest nicht ihren eigenen Lebensraum. Aber es gibt diese Hoffnung. Und es ist alles nicht so chancenlos, wie es aussieht. Es gibt ganz viele Lösungen. Auf dem Weg kommen noch mehr Lösungen. Und einfach so, ja, dort, wo Menschen dieser Hoffnungslosigkeit festhängen, die zu inspirieren, ist gar nicht alles so dunkel. Dahinter ist auch ein Licht. Das ist, glaube ich, mega wichtig, dass das gelingt. Und da einfach so ein bisschen Hoffnung zu verbreiten, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und Fun Fact, der Eckart von Hirschhausen hat ja auch beschlossen, so seine Bühnenkarriere an den Nagel zu hängen und sich ja jetzt ganz irgendwie für die Transformation einzusetzen. Und witzigerweise, der hat erzählt, die gleiche Rede, der war nämlich auch, war für ihn auch voll der voll der Schlüssel, wo man immer gedacht hat, ja Mann, ich muss irgendwie was tun.
Okay, wow, ich werde mal nachschauen, ob ich sie im Netz finde und sie gegebenenfalls in die Shownotes packen, direkt zum weiter inspiriert werden.
Ja, findest du sicher was.
Cool. Ja, vielen, vielen Dank für deine Gedanken, für den Austausch, für die Inspiration, dein Wissen. Vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank, mit dir hier sprechen zu dürfen und deine Inspiration. Das war mir eine Freude.
Ja, mir auch. Absolut.
Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Gleich und Gleicher, der Gerechtigkeitspodcast mit mir. Damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst, abonniert den Podcast und folgt mir auf Instagram.